herzlich willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katharina Niescheig und ich darf euch heute durch die 27. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Wie können die Städte der Zukunft aussehen? Unsere Welt ändert sich stetig. Trotzdem ist die Art, wie wir unsere Städte gestalten, seit Jahrzehnten dieselbe. Dabei beeinflussen wir bei der Entwicklung unseres Wohnraums auch wesentlich unsere Umwelt. Wie nachhaltige Städte aussehen können und was dafür nötig ist, erklärt uns Johannes Wiener. Der Architekt, Gärtner und Künstler ist Vorstandsmitglied des Zukunftshof. Ein impulsgebendes Projekt in Sachen nachhaltige Stadtentwicklung in Rot-Neusiedl. Wir mit ihm über den Zukunftshof, nachhaltige Stadtentwicklung und die Bildung für die Welt von morgen gesprochen. Hallo Johannes, herzlich willkommen zu unserem Podcast Bildungswellen. Schön, dass du heute hier bist. Magst du dich einmal kurz für unser Publikum vorstellen?
Hallo Katharina, mein Name ist Johannes Wiener. Ich bin heute hier in meiner Funktion als Mitglied des Vorstandes Zukunftshof mit dem Fokus auf Architektur, Landwirtschaft und Kultur. Ich bin von meiner Ausbildung her Gärtner. Ich war auf der HBLF Aschenbrunn, habe da mehrere Jahre in der Praxis gearbeitet und habe einen besonderen Fokus auf Baumpflege und Baumgesundheit. Ich studiere mittlerweile Architektur auf der Akademie der Bildenden Künste mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit und Biodiversität. Ich habe eine künstlerische Praxis und versuche dort die Aspekte von Ökologie, Biodiversität, Architektur, Kultur miteinander zu verbinden.
Der Zukunftshof Rot-Neusiedl hat viele Beinamen, von der essbaren Stadt bis hin zur gelebten Utopie. Was darf man sich darunter vorstellen und wie ist dieses Projekt entstanden?
Der Zukunftshof ist ein mittlerweile fast 150 Jahre alter Bauernhof, ehemaliger Hascherhof, wo seit sehr langer Zeit es landwirtschaftliche Produktion gibt und die auch für die damaligen Zeit sehr innovativ war. Also sehr lange ist es schon eine biologische Landwirtschaft. Die ersten Selbsternteparzellen in Österreich gab es dort. Und dieser Zukunftshof hat sich im Stadtentwicklungsgebiet dann wiedergefunden, wo die Stadt Wien beschlossen hat, dieses Gebiet in Rot-Neusiedl für ein neues Stadtviertel zu widmen. Und im Rahmen dieses Prozesses gab es gewisse Kritik von der Anrainerinnenschaft, dass ein Verein initiiert wurde, Zukunftsraum Rot-Neusiedl, der versucht hat, diese Kritik in eine produktive Richtung zu lenken und nicht nur Kritik an den bestehenden Plänen vorzulegen, sondern auch Alternativen zu entwickeln. Was würden sich die Zivilgesellschaft wünschen? Und in diesem Prozess gab es dann eine Ausschreibung für diesen alten Hof, der dann vom Zukunftsraum Rot-Neusiedl gewonnen wurde, aus dem dann unsere Genossenschaft Zukunftshof hervorgegangen ist, die mittlerweile diesen Hof managt und versucht dort ein Projekt zu entwickeln für urbane Landwirtschaft und gleichzeitig auch auf die Stadtentwicklung einen gewissen Einfluss zu nehmen, ein Sprachrohr für die Zivilgesellschaft dort zu bilden und aber auch in einem kritischen Dialog mit der Stadt zu stehen.
Und du hast ja schon erwähnt, du bist Vorstandsmitglied der Genossenschaft Zukunftshof, aber du bist auch dort mit deinem Verein Aquaculture vertreten. Wie sieht denn die Organisation und Zusammenarbeit am Zukunftshof aus? Wie kann man Teil des Zukunftshofs werden und so wie du sein Projekt dort einbringen?
Der Zukunftshof ist als Genossenschaft organisiert. Ist eigentlich eine sehr alte Rechtsform und wurde insbesondere auch sehr viel in einem landwirtschaftlichen Kontext, also für den Zusammenschluss von Bauern und Bäuerinnen, verwendet historisch. Und wir haben auch diese Rechtsform gewählt, weil uns wichtig ist, möglichst breit und demokratisch an der Veränderung von unserer Gesellschaft zu arbeiten, vor allem in dem Kontext von der urbanen Landwirtschaft. Und wir sind sehr offen dafür, dass Initiativen, Projekte, kleine Unternehmen, die sich mit den Themen von Essenproduktion in der Stadt oder auch breiter mit Aspekten von Ökologie, es kann auch mit, keine Ahnung, dezentrale Energiekonzepten sein, dass die sich einbringen. Man kann sowohl als Einzelperson oder als Verein oder als Unternehmen Mitglied der Genossenschaft werden. Da quasi gibt es Anteile, die man erwerben kann und also ist dann quasi Mitglied der Genossenschaft, hat Ansprüche auf die Nutzung und Zusammenarbeit und wir wollen das perspektivisch auch so entwickeln, dass Genossenschaft jetzt nicht nur den Zukunftshof, Produzenten, Produzentinnen, die Akteure und Akteurinnen organisiert, sondern auch perspektivisch dieses Stadtviertel in dieser Genossenschaft organisieren. Das heißt, zu versuchen, jetzt schon Strukturen aufzubauen, in dem wirkliche demokratische Mitverwaltung für die Bewohner und Bewohnerinnen des neuen Stadtviertels möglich ist, wo dann zum Beispiel, wenn eine Erdgeschosszone ausgeschrieben wird und man einen Supermarkt dort macht, das einfach auch von der Genossenschaft der Bewohner und Bewohnerinnen dort organisiert werden kann. Genau, und als Projekt ist es immer gescheit, wenn man einfach auf die Homepage geht und uns schreibt, wir sind sehr offen dafür, für nachhaltige und ökologische Projekte. Als Einzelperson, glaube ich, macht es mehr Sinn zu versuchen, sich in den Verein Zukunftsraum Rot-Neusiedl einzubringen und gibt es sehr viele liebe Leute, die gemeinsam an einer anderen Welt arbeiten.
Nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet, dass bei allen Veränderungen die Stadt als Ganzes betrachtet werden muss. Kannst du vielleicht kurz genauer erklären, was damit gemeint ist?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Stadt als eine Einheit sieht, die sich auch nicht immer an die politischen Verwaltungsgrenzen hält. Ein gutes Beispiel dafür ist Paris, wo die formelle Stadt Paris rund, weiß nicht, 2 Millionen Einwohnerinnen hat. Der Großraum Paris aber einfach viel, viel größer ist und das zusammengewachsen ist und eng miteinander verbunden. Und wir sehen das auch eben zum Beispiel in Wien, wo konkret bei Verkehr, es gibt irgendwo eine Baustelle, wie gerade am Matzlensdorfer Platz, das hat eine Reihe von Auswirkungen für den Verkehrsfluss und nachhaltige Stadtentwicklung geht halt davon aus, dass dadurch, dass die Stadt so verbunden ist, auch insbesondere mit dem Klimawandel, ja, zum Beispiel von diesen urbanen Hitzeinseln, ja, eine Intervention zum Beispiel am Stadtrand, ja, wo als Beispiel eine Kaltluftschneise wie kalte Luft blockiert wird, das dann Auswirkungen im Stadtzentrum hat oder in anderen Teilen der Stadt. Das nachhaltige Stadtentwicklung hat so eine Vielschichtigkeit von Aspekten. Ja, das geht über die Aspekte von Produktion, die in der Stadt stattfinden. Es hat Aspekte bei der Biologie, Ökologie von der Stadt selber. Also das betrifft einerseits die Grünflächen und die Ökosysteme, die Wasserströme, die durch die Stadt gehen. Einerseits die über der Erde, aber auch die unter der Erde. Unsere Bäche und Flüsse, die wir unter die Erde gelegt haben, unser Kanalsystem. Wo wird das Abwasser behandelt? Das hat Aspekte, die mit der Energienutzung der Stadt zu tun haben. Ja, wo kommt unsere Energie her? Wie produzieren wir selber Energie? Ja, wie funktioniert die Abfallentsorgung? Aber ich glaube, dass es eigentlich viel fundamentaler darum gehen muss, uns zu überlegen, wie wollen wir leben als Stadt, als Menschen in der Stadt? Ja, was sind die Dinge, die uns wichtig sind? Und zu versuchen, von dieser Passivität und Abhängigkeit von, okay, das wird jemand lösen für uns, also entweder die Stadtverwaltung oder der Staat oder irgendeine Form von Unternehmen, diese wirkliche Autonomie und Selbstständigkeit als mündiger Bürger oder Bürgerin wahrzunehmen, der oder die das Lebensumfeld auch gestalten kann. Und da geht es dann auch um Fragen von Bildung, was ist die Zukunft, die wir uns wünschen, was sind die Werte, die wir unseren Kindern vermitteln wollen. Also das ist einfach eine sehr komplexe Sache, wie Zahnräder. Jedes Zahnrad ineinander greift und eine kleine Änderung bei einem einfach einen langen Rattenschwanz an Folgen nach sich zieht.
Und dieses Weg vom Passiven und hin zum Aktiven ist ja schon auf jeden Fall durch den Zukunftshof gegeben, weil der Zukunftshof versteht sich ja in seiner eigenen Beschreibung als ImpulsgeberIn für die gesamte Stadtentwicklung Rot-Neusiedl, wie du schon erwähnt hast. Da habe ich mich gefragt, welche Impulse möchte der Zukunftshof denn in Bezug auf nachhaltige Stadtentwicklung setzen, von denen, die du zum Beispiel schon gerade erwähnt hast? Und wo oder beziehungsweise wie hat das bereits Früchte getragen?
Ein ganz konkreter Impuls, den wir setzen wollen, ist, man kann jetzt zum Beispiel sich in der Seestadt anschauen, dass es wichtig ist, dass Bäume am ersten Tag gesetzt werden und nicht am letzten Tag des Baus eines Stadtviertels, weil Bäume einfach Zeit brauchen und nicht so ausschauen, wie sie in Computer-Renderings hineingefotoshoppt werden. So, das ist, wenn man dort dieses Stadtviertel bauen möchte, wäre es jetzt höchste Zeit, dort schon Flächen abzustecken und schafft Flächen für Biodiversität, Ein anderer sehr zentraler Aspekt ist die Frage von der Integration von Landwirtschaft in ein Stadtviertel. Das sind ja in Wirklichkeit Konzepte großteils aus dem 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es Probleme mit Ernährung und Hungerprobleme gab, dass man da damals aufgrund der Notwendigkeit gesagt hat, okay, man muss Landwirtschaft in die Stadt integrieren. Und jetzt wir wieder vor dieser Notwendigkeit sind, in einem anderen Kontext, weil wir einfach uns nicht auf die Lieferketten verlassen können, eine nachhaltige Produktion immer auch eine regionale und eigentlich eine lokale sein muss. Und das ist auch eine Sache, die die Stadt Wien schon aufgegriffen hat, ist die Integration von Landwirtschaft.
Im Zukunftshof.
In dem neuen Stadtviertel. Und wie kann man das konkret verwirklichen? Sind das Felder, die zwischen Häuserblocks sind? Vielleicht auch, ja, aber ich denke auch sehr stark an Glashäuser, die einfach das Dachgeschoss ausmachen, ja, wo man einerseits einen thermischen Speicher hat oder Isolierung, wo im Winter die Luft, die im Gebäude aufsteigt, die warme Luft, zusätzlich auch dieses Glashaus heizt und nicht auf eine kalte Dachfläche auftrifft und wo dann dort das Ganze produziert werden kann und man in Wirklichkeit die Frage von thermischer Isolierung und von Produktion von Lebensmitteln in der Stadt miteinander verbindet. Und ich glaube, gerade diese Themen, ja, dasselbe wäre eine Möglichkeit mit grünen Fassaden. Warum kann man nicht grüne Fassaden mit produktiven Kletterpflanzen wie Wein oder Hopfen oder anderen Dingen auch produktiv nutzen, gleichzeitig einen Raum für Biodiversität schaffen und gleichzeitig die Fassadenkühlung im Sommer passieren. Im Winter dann aber verlieren die Pflanzen ihre Blätter, die Fassade sein kann, südseitig auch dann wieder aufgeheizt werden. Das wären Dinge, die sehr spannend sind. Und Anfang der 20er Jahre haben wir eine massive Wohnungsnot in Wien gehabt. Und Wien hat es geschafft, innerhalb von 10 Jahren eigentlich diese Wohnungsnot auszulöschen. Und damals ist mehr oder weniger die ganze Welt nach Wien gekommen und hat sich Notizen gemacht, wie hat das eine Stadt geschafft. Und jetzt hätten wir die Möglichkeit, die strukturellen Probleme vom 21. Jahrhundert, die eine ökosoziale Krise darstellen, zu zeigen an einem Stadtviertel, wie könnte man damit umgehen, das auch als ein Labor zu verstehen und wieder Wien diese visionäre Rolle, die sie schon einmal hatte, diesen Zugang zu entwickeln.
Dein Architekturstudium an der Akademie der Bildenden Künste hat man aus der letzten Antwort schon gut rausgehört, dass du von dem Dachgeschoss als Glashaus gesprochen hast. Wie hat dich dein Studium in Bezug auf nachhaltige Stadtentwicklung beeinflusst und wie wird dort über Stadtentwicklung gelehrt?
Also wie bei uns über Stadtentwicklung gelehrt wird, ist, dass man einfach einen sehr starken Fokus entwickelt auf zuerst Sanierung von Bestand, ja, dann Ausbau von Bestand. Das, was die Stadt Wien die sanfte Nachverdichtung nennt, wo man einfach derzeitig versiegelte Flächen oder potenziell auch Industriegebiete, die nicht mehr genutzt werden, weil einfach viel Produktion auch abgewandert ist, dass man die umbaut und versucht, dort den notwendigen Wohnraum zu schaffen und gleichzeitig auch Flächen, die derzeit versiegelt sind, zu entsiegeln, wenn es möglich ist und zu versuchen, auch den Boden wieder zurückzugeben, was sehr wichtig ist für die Regenerierung und auch das Konzept von Schwammstadt. Also derzeit ist es so, Niederschlag passiert in der Stadt über die Straßendächer wird es in den Kanal und innerhalb von kürzester Zeit ist es in der Donau und ist aus der Stadt raus. Das heißt, wir haben ein bisschen so eine Wüstensituation in der Stadt derzeit im Sommer und deswegen ist es wichtig, dass wenn es Niederschlag gibt, wir den möglichst lange in der Stadt speichern und der nicht über die Kanalisation in die Donau geleitet wird. Also da gibt es eine Reihe von Aspekten, wo man sich in der Architektur damit beschäftigt. Das betrifft auch Materialverwendung. Ja. Ich weiß nicht, ist Holz wirklich das ökologische Material oder ist es vielleicht viel besser, Dinge wiederzuverwenden? Ja? Ist vielleicht ein Betonpfeiler, der schon gebaut ist, den man einfach rückbaut und woanders wiederverwendet, der ist natürlich nachhaltiger als eine Fichte, die im rumänischen Urwald abgeholzt wurde und in Sägewerke gebracht wird.
Auf jeden Fall ganz stark nach Kreislaufwirtschaft.
Ja, also das ist auch die Frage, mit der sich Zukunftshof viel beschäftigt, ist halt, wie kann man ernsthaft anders wirtschaften. Ja? Und quasi wenn gebaut wird, dass man versucht einfach möglichst mit nachhaltigen Materialien zu arbeiten, das kann je nach dem Kontext, kann das genauso auch Ziegel sein, weil man lange wiederverwenden kann und wo man mit Pflanzen sehr, sehr wertvoll arbeiten kann, Gründächer und gewisse Lebensräume auch wieder dem Ökosystem zurückgibt.
Ziegel ist eh das klassische Wiener Konzept des Bauens, oder? Ich glaube, man baut nirgendwo so viel mit Ziegel wie, also man hat nirgendwo so viel mit Ziegel gebaut. alle Altbauten hier, oder? Das ist alles Ziegelfundament.
Das ist auch übrigens der Boden, auf dem wir den Zukunftshof gebaut haben. Also die Ziegel von Wien, die sind ja alle aus diesem Gebiet, aus dem südlichen Favoriten vom Wiener Berg, wo eben diese tonhaltige Erde her ist, mit der unsere Stadt gebaut wurde. Und Bruchlochziegel, die eine ganz gute thermische Isolierung haben, sind auch ein nachhaltiges Baumaterial, wenn man sie auch wiederverwendet.
Jetzt haben wir schon ein wenig drüber gesprochen, aber wie bewertest du die derzeitige Stadtentwicklung in Österreichs Hauptstädten im Sinne der Nachhaltigkeit, auch beispielsweise im Vergleich mit Vorbildstädten wie Barcelona oder Kopenhagen? Und was wären für dich die nächsten wichtigen Schritte in Bezug auf nachhaltige Stadtentwicklung hierzulande?
Ich denke, es gibt mittlerweile ein gewisses Bewusstsein, dass diese Themen eine Wichtigkeit haben. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne. Vor 10 Jahren war das deutlich weniger der Fall und vor 20 glaube ich gar nicht. Und gleichzeitig gibt es aber noch sehr große Baustellen, ja, also literally Baustellen und auch konzeptuelle Baustellen für unsere Gesellschaft, die man angehen muss. Ich weiß nicht, ich wohne in Floridsdorf und wenn ich in die Stadt fahre, ich immer zur Landstraße. Und da stehen halt diese riesigen Betonskelettbauten, die dann alle mit Styropor gedämmt werden. Und davor steht ein riesiges Plakat von der Strabag, wo drauf steht: bis 2040 sind wir klimaneutral, Hand drauf. Wo man sieht, okay, es gibt einen Anspruch, ja, die Bevölkerung ist sich mittlerweile dieser Thematik bewusst und auch die Firmen sind sich dieser Thematik bewusst und wie weit sie entfernt sind von wirklicher Nachhaltigkeit und wirklicher Klimaneutralität. Und ich glaube, für die nachhaltige Stadtentwicklung ist es wichtig, dass diese Bauindustrie massiv verändert wird. Und da gibt es einen staatlichen Akteur, der Möglichkeiten hat. Und dann gibt es natürlich auch Bevölkerung, die das beeinflussen kann. Aber die Frage von Greenwashing ist halt sehr, sehr problematisch. Ich glaube, man muss sich halt auch von staatlicher Seite anschauen, wie kann man ermöglichen, dass Bauunternehmen, die anders handeln und die mit nachhaltigen Materialien arbeiten und mehr auf Expertise in Sanierung und Ausbau oder Umbau schaffen, Recycling on-site, die gibt es ja alle, aber die Profitrate ist dort einfach deutlich niedriger und man muss das, denke ich, schlicht und einfach subventionieren und das schädliche Verhalten, alle diese versteckten Kosten, die im Beton zum Beispiel riesig sind, die muss man einpreisen. Und das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass es wirklich eine nachhaltige Stadtentwicklung geben kann.
Der Zukunftshof hat auch verschiedenste Bildungsangebote und Aktionen, wie zum Beispiel das Strohforum, das im Rahmen der Wienwoche 2022 stattgefunden hat. Könntest du mir mehr davon erzählen und welcher Bildungsansatz dabei verfolgt wird?
Also es gibt unterschiedliche Initiativen, weil es auch unterschiedliche Zielgruppen gibt. Im Großen und Ganzen versuchen wir das alles, die Bildung für nachhaltige Entwicklung unter diesem Grundsatz läuft und wo es unterschiedliche Zugänge gibt. Also wir haben das Strohforum, das du angesprochen hast, hat sich in erster Linie an unterschiedliche Akteure und Akteurinnen gerichtet, die vor allem in der Landwirtschaft tätig sind. Aber nicht nur, also wir haben auch Wissenschaftlerinnen eingeladen, die mit den Fragen von Ernährung, Bodengesundheit, Landwirtschaft sich beschäftigen, Akteure von solidarischen Landwirtschaften, Leute, die auch in Solidaritätsarbeit mit landwirtschaftlichen Bewegungen aus dem globalen Süden stehen und haben quasi auf einer gleichberechtigten Grundlage diskutiert über die Fragen von Ernährung in der Zukunft, Umbau der Landwirtschaft, die Probleme, die es jetzt gibt. Prinzipiell verfolgen wir immer einen sehr starken Zugang, der auf Partizipation beruht und auf praktischen Erfahrungen, die die Leute selber machen oder Kinder selber machen, wo das Klassenzimmer am Feld stattfindet und man Einblicke in diese ganzen komplexen ökologischen Prozesse gewinnt. Also in einem Teelöffelboden gibt es mehr Lebewesen drinnen, als Menschen auf der ganzen Welt existieren. Und diese unglaubliche Komplexität, der man sehr schwer mit einem Frontalunterricht, wie es in den Schulen irgendwie stattfindet, in einem abgeschlossenen Raum, wo der Sauerstofflevel gefährlich niedrig ist und Leute sich nicht konzentrieren können. Und also man soll das auch nicht romantisieren, ja. Gab es auch viele, viele, viele Probleme und Schwierigkeiten. Aber durch diesen standardisierten, formalisierten Unterricht ist halt auch sehr viel verloren gegangen, ja. Wie früher zum Beispiel im landwirtschaftlichen Kontext Wissen vermittelt wurde, ist einfach über Mitarbeiten, gemeinsames Arbeiten, Erzählen während dem Arbeiten und diese Dinge eingehen. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache für dieses Projekt, das wir hoffentlich nächstes Jahr angehen werden. Schule am Bauernhof, wo Schulklassen ermöglicht wird, an einem Tag oder mehreren Tagen in der Landwirtschaft mitzuarbeiten und praktische Erfahrungen zu sammeln, wie wird Essen produziert, wo kommt das Essen her, was ist notwendig dafür, dass man wieder ein Feld wieder bestellen kann und einfach einen Einblick zu bekommen in diese Kreisläufe, auf denen unsere Existenz einfach abhängt.
Wie wird dieser Bildungsansatz, den du gerade schon beschrieben hast, im Zukunftshof auch abseits von Workshops gelebt?
Dieser Bildungsansatz wird abseits auf verschiedenen Ebenen gelebt. Einerseits mit unserer Kooperation mit verschiedenen Bildungsinstitutionen, von Universitäten über verschiedene Initiativen. Und zusätzlich versuchen wir diesen Zugang von Partizipation und quasi gemeinsam praktisch anpacken, auch irgendwie in der Genossenschaft, in unserem Zugang von Organisation zu integrieren, immer zu versuchen, Menschen aus unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichen Know-how und also dieses multidisziplinale das einzubringen und daraus einfach neues Wissen zu generieren und voneinander zu lernen.
Im Rahmen des Programmes Klasse für alle an der Universität für angewandte Kunst leitest du auch die Workshop-Reihe Saturdays for Gardening zum Thema Permakultur. Die Kursbeschreibung verrät allerdings, neben praktischen Skills für den Garten geht es in deinem Workshop aber vor allem auch darum, mit kooperativen und theoretischen Ansätzen neue Zugänge zu grundlegenden Fragen der ökologischen und sozialen Krise zu entwickeln.
Ich glaube, dass unsere ökologische Krise in erster Linie eine soziale Krise ist. Die ökologischen Probleme kommen aus realen sozialen Strukturen, die wir in den letzten paar hundert Jahren entwickelt haben. Und die sind menschengemacht und sind eben in diesem sozialen Kontext entstanden, ja? Und können, glaube ich, auch nur wirklich behoben werden, wenn die grundlegenden sozialen Probleme, die mit Klassenstrukturen, Hierarchien etc. zu tun haben, wenn diese behoben werden. Ja? Und der Versuch ist mit diesem Saturdays for Gardening ist einerseits halt diese praktische Erfahrungen zu sammeln und irgendwie diese gemeinsam zu arbeiten mit der Erde und dadurch auch uns selbst zu kultivieren. Also ich glaube, das ist ein sehr zentraler Aspekt von Gärten, ist, dass natürlich die Menschen kultivieren die Gärten und schaffen sich ein Habitat, wo sie gewisse Pflanzen, die sie wertvoll finden, sich sehr, sehr intensiv um die kümmern und versuchen, Mikroklima zu schaffen und in Wirklichkeit in einen Dialog mit dem Land zu treten. Und dadurch gibt es aber auch eine Selbstkultivierung. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in sehr vielen unterschiedlichen philosophischen und religiösen Strömungen von auf der ganzen Welt die Kultivierung von Gärten, das ist eine universelle Sache von Menschsein, von Kultivierung, Selbstkultivierung und Kultur. Es ist kein Zufall, dass die Definition von Kultur von Kultivieren kommt.
Kannst du einen kurzen Einblick geben, also wie so ein Workshop aufgebaut ist und was die Teilnehmenden in deinem Workshop so machen?
Letzte Woche haben wir uns ein bisschen mit Mikroklima beschäftigt, was finde ich eine sehr, sehr spannende Sache ist, weil es zum Beispiel auch wissenschaftlich nicht klar definiert ist, wie groß ist ein Mikroklima. Aber es kann irgendwie von einer Sache sein, die weniger als ein Quadratmeter ist, über einen, weiß ich nicht, Vulkankrater, der auch mehrere Quadratkilometer groß sein kann. Und das Und wir haben uns halt mit Mikroklima beschäftigt. Was sind die Einflüsse? Wie können Menschen Mikroklima positiv beeinflussen? Wie können Menschen Mikroklima schaffen? Weil dem Makroklima, ich glaube, das merkt man jetzt mittlerweile alle, sind wir ziemlich klar ausgeliefert. Und wenn wir nicht in diese ganz großen Prozesse eingreifen und da gibt es eben, glaube ich, noch ganz viel zu tun, aber da haben wir sehr wenig Einfluss drauf. Aber im Mikroklima können wir unsere Kreativität und unsere Besonderheiten als Menschen mit einfach Zugang zu Technik, relativ gute sozialer Kooperation, die müssen wir auch wieder schaffen, um mit diesen Problemen umzugehen, und relativ große Intelligenz. Kann man diese Dinge positiv beeinflussen und eine Möglichkeit schaffen, in der gleichzeitig Biodiversität aufblüht und wir aber auch uns unsere Notwendigkeiten von Ernährung und einem quasi Zuhause oder ein Dach über den Kopf gewährleisten können. Und gleichzeitig haben wir einerseits mit diesen sehr, sehr theoretischen Dingen gearbeitet und dann uns das auch konkret angeschaut. Da haben wir eine südseitige Hauswand, wo wir gerade dabei sind, unter Anführungszeichen Klimabeete anzulegen, wo genau dieses Mikroklima geschaffen werden soll, wo Boden geschaffen wird, der besonders hohe Wasserspeicherkapazität hat, weil wir mit Terra Preta arbeiten und Holzkohle. Auch, wie gesagt, keine neue Innovation, sondern ist schon wahrscheinlich tausende Jahre alt, kommt aus dem Amazonas-Delta, von den Indigenen dort, und haben dann ein Hügelbeet angelegt, wo wir Thymian und Majoran auf der Südseite, und jetzt müssen wir nächste Woche uns noch mit der Nordseite beschäftigen, welche Pflanzen wir dort aussehen. Und dieses Springen zwischen praktischen, technischen und philosophischen Wissen und auch voneinander lernen. Also es ist, ich gebe zwar den Workshop und habe immer sehr viel Input, aber es gibt auch den Platz, dass andere Leute sich einbringen.
Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Der Zukunftshof ist seit der Übernahme des Hascherhofs als Projekt stetig gewachsen. Was birgt denn die Zukunft des so namensträchtigen Hofes?
Die Zukunft vom Zukunftshof ist sehr stark an diese Schaffung von diesem neuen Stadtviertel gebunden. Und da werden wir uns natürlich sehr stark versuchen einzubringen und in Dialog mit der Stadt zu treten. Gleichzeitig wollen wir auch unsere eigene Landwirtschaft aufbauen, wollen wir Platz für produzierende Betriebe schaffen, die sich mit den Themen von Urban Food und urbaner Landwirtschaft beschäftigen, wo wir also gerade dabei sind, auch mit Projekten, die mit marginalisierten Menschen mit Behinderung arbeiten, dort auch eine Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und eben diese sozialen und die ökologischen Aspekte miteinander zu verbinden und Kultur an den Stadtrand von Wien zu bringen, wo es oft nicht so zentral ist, und auch zu versuchen, eine Art von Forum für neue Ideen zu werden, wo mit eben unterschiedlichen Akteuren und Akteurinnen, unterschiedlichen Institutionen von Menschen, die in der Landwirtschaft praktisch tätig sind, über Universitäten, über Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Aktivisten und Aktivistinnen, in einfach einen Dialog zu schaffen, da einfach substanzielle Erfahrungen zu schaffen und gleichzeitig eine sehr pragmatische und realistische, aber auch poetische Veränderung unserer Gesellschaft gemeinsam anzupacken.
Lieber Johannes, ich bedanke mich für dieses super spannende Gespräch. Schön, dass du heute hier warst.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Das war unser Gespräch mit Johannes Wiener. Wir haben es Ende März 2023 in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie die Links zum Zukunftshof sowie zum Verein Agriculture findet ihr in den Shownotes und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at/podcast. Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt am podcast@umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 19. Mai. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.